Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist wieder ein Waldspaziergang dran, freue ich mich total drauf. Und ich marschiere hier auch schon kräftig los. Und nein, diesmal nicht in den alten Buchenwald. Tobias hat gesagt, ja, Tobias, wir sprechen uns ja immer ab über die Podcast-Folgen. Und sagt, Mensch, geh doch mal woanders lang. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich bin hier in der Abendsonne unterwegs auf einem völlig matschigen Feldweg und gehe natürlich mit euch Richtung Wald, keine Sorge. Aber wir gucken uns heute mal an, wie der Wald zurückkommt. Naja, noch nicht so direkt, weil direkt vor mir sitzt gerade Coco, unsere zahme Krähe, mit seiner Partnerin. Ich habe hier auch in einem Döschen immer ein paar Walnüsse dabei. Ja, ihr seid heute schon gefüttert worden. Ja, ja, Coco, alles klar. Ich muss gerade hier rauspuzzeln. Und hier schön klein machen und auf dem Weg verteilen. So, hier. Also die Coco kommt so bis auf einen Meter ran ungefähr. Immer so einen weißen Fleck hinterm Auge. Ja, ja, flatter, flatter, flatter. So, Coco, bitteschön. Guten Appetit, Abendessen. Ja, die haben im Moment, brüten die. Ah, da kommt sie. Echt schön. Brüten im Moment, wenn ihr die Podcasts regelmäßig hört, dann, ich weiß gar nicht, ob diese Folge zuerst kommt oder dann die Folge mit Professor Buckner aus Wien. Da haben wir nämlich über die Intelligenz von Rabenvögeln gesprochen. Das ist schon echt Wahnsinn, was sie drauf haben. Aber das ist jetzt im Moment auch wurscht. Ah, da sind die alle beide. Super. Also sowas macht immer Spaß. Also mit dieser Krähe sind wir schon seit 10 Jahren Minimum befreundet. Und es ist einfach schön, wenn die ja jeden Tag ums Haus rum ist und uns begrüßt. Und wenn wir da nicht richtig hingucken, dann fliegt es uns direkt vor die Füße. Und nach dem Motto, jetzt guck doch mal. Ja, ist ja gut, mache ich auch. Aber ich wollte ja mit euch jetzt hier mal ein bisschen weiter durch die Feldflur gehen. Es ist jetzt, wie gesagt, abends. Man hört auch die Kirche vielleicht im Hintergrund so ein bisschen bimmeln. 6 Uhr läuten. Ich gucke mal auf die Uhr, ja, Tatsache, stimmt. Und wir schauen mal, wie der Wald zurückkommt. Auf dieser Feldflur, hier in dieser Feldflur. Ich gehe hier an unserer Pferdeweide vorbei. Hier ist ein Zaun. Und Zäune sind eigentlich die Keimzellen des zurückkehrenden Waldes. Warum? Weil da halt nicht so viel gemäht wird. Ja, also die Landwirte, die fahren da in einem großen Bogen, na großen Bogen nicht, aber sagen wir mal 2 Meter Abstand dran vorbei, damit sie halt nicht gegen die Zaunpfähle dengeln. Ich selber mähe da auch nicht viel, weil auf dem Außenzaun gar kein Strom ist. Der ist nur, falls die Pferde mal irgendwie ausbüchsen, machen die praktisch nicht, weiß ich gar nicht, wann das letzte Mal war, damit die quasi noch so eine Art Barriere haben. Auf jeden Fall, da wird dann eben nicht viel oder auch gar nicht gemäht. Und dann schauen wir uns das erste Gewächs an, was hier im Gras hochkommt. Das ist eine Wildrose. Und die ist, ja, ganz schön stachelig. Und da geht nicht so gerne jemand dran. Also mit so einem modernen Mähwerk, ja, da könnte man das kleinschreddern, will aber auch keiner. Ne, wozu auch? Und davon ausgehend können dann Bäume Fuß fassen. Na, quasi im Schutz dieser Wildrose. Das ist hier jetzt noch nicht der Fall, aber wir gehen mal ein bisschen weiter an diesem Streifen. Das war wirklich, das ist echt faszinierend zu sehen. Das war, wir haben die Weide vor 25 Jahren bekommen. Und hier außerhalb, ja, weil die Bauern halt da einen Bogen drum machen, entwickelt sich jetzt so ein Feldgehölz. Das ist nicht geplant und sicher auch nicht gewollt. Aber es passiert halt so. Und jetzt stehen wir davor und sehen Ginster, da sage ich gleich noch was dazu. Das sind die so gelb blühen, das Gold der Eifel, leuchtet schon von Weitem, zeigt eigentlich die Armut an. Na, da bleiben wir nochmal beim Ginster direkt. Also der Ginster, das ist eine Baumart, sag ich schon, eine Strauchart, die ein bisschen empfindlich ist, die mag keine kalten Winter, die mag es im Sommer nicht zu heiß. Das ist quasi das Heidekraut des Westens, so könnte man eigentlich sagen. Also es gibt richtig Ginsterheiden, so nennt man das dann auch. Das heißt, da wurde früher die Landschaft ja, runtergefahren in Bezug auf Nährstoff. Erst hat man Ackerbau gemacht, dann hat man, als der Boden nichts mehr hergab, war ausgelaugt. Es wurde ja nicht gedüngt. Man hatte ja praktisch nichts, außer ein bisschen Mist, aber das war viel zu wenig. Da war der Boden eben zu arm für Ackerbau. Dann hat man Weidewirtschaft betrieben und die Tiere haben natürlich immer die Dinger übrig gelassen, die sie nicht mochten. Und das war zum Beispiel Ginster. Und dann war halt früher hier alles voller Ginster, weil Ginster schmeckt denen nicht, ist auch ein bisschen giftig und blüht halt so schön gelb im Frühjahr jetzt zum Beispiel. Ne? Und das nannte man halt das Gold der Eifel. Also es war so ein bisschen ironisch. Ne? Eifel war arm, die hatte natürlich kein Gold. Das einzige Gold, was es hier gab, war Ginster, der davon kündete, dass die Böden völlig ruiniert waren. Aber da kann der Ginster natürlich nichts dafür. Den gibt es hier immer noch. Das ist übrigens ein Schlawiner, der Ginster. Oder ein Überlebenskünstler, könnte man sagen. Die Samen bleiben jahrzehntelang keimfähig im Boden. So lange, bis es passt. Ja, und wenn er irgendwo eine Chance kriegt, wie zum Beispiel hier auf diesem Streifen, uff, ist er wieder da. Also die Samen, die fliegen nicht weit, die können sich so nicht besonders weit verbreiten, aber die halten dafür einfach lange aus. Das ist so die Strategie vom Ginster. So, der Ginster ist hier. Dann haben wir, und hier bleiben wir vielleicht noch bei einer Sache. Wird oft gesagt, wo Ginster ist, da sind viele Zecken im Ginster. Jein. Wo viel Ginster ist, sind halt viele Weidetiere. Das können natürlich auch Wildtiere sein, die alles abfressen. Und wo viele Rehe und Hirsche sind zum Beispiel, die lassen auch den Ginster übrig. Also auch dort gibt es viel Ginster in der Landschaft, wo viele Rehe und Hirsche sind. Und wo viele Rehe und Hirsche sind, gibt es viele Zecken, weil die halt im Endstadium besonders gerne an solchen großen Säugetieren saugen. Und viel Ginster heißt viele große Säugetiere, heißt viele Zecken. Also insofern schließt sich der Kreis, wo besonders viel Ginster ist, kann es tatsächlich viele Zecken geben. Aber die sitzen nicht unbedingt im Ginster, die sitzen hier am Gras zum Beispiel und lauern da hoffentlich nicht jetzt. Weil es ist ja jetzt Abend, habe ich ja gerade gesagt, und Zecken mögen feuchte Luft. Die haben wir tagsüber ja nicht so viel. Die Sonne ballert, das scheint ja nämlich gerade mal. Und nachts wird die Luft feuchter und dann kommen die Zecken halt hoch an den Grashalm zum Beispiel und warten darauf, dass der Peter oder ihr vorbeilauft oder am liebsten natürlich ein Reh, aber auch gerne Mäuse, Füchse, Igel, alles Mögliche und lassen sich dann mitnehmen. Übrigens riechen die mit den Vorderbeinen, also deren Nase sind quasi die Vorderbeine und damit erschnuppern die den Atem, also Kohlendioxid zum Beispiel, aber auch den Schweiß. Okay, ich stand ja hier vor diesem Feldgehölz, wo sich der Wald von morgen versucht auszubreiten. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Brombeere. Brombeere ist verhasst bei Waldbesitzenden. Aber hier sieht man sehr schön, dass in der freien Landschaft, wo es für Bäume ganz, ganz schlecht ist, ne? Also hier ist es windig, hier ist es heiß im Sommer und die Pflanzenfresser, die es ja hier auch gibt, also ne? Rehe, Hirsche, alles Mögliche, Hasen auch gerne, die lieben die Abwechslung. Und Gras, was hier Graslandschaften, also ich drehe mich mal hier um, da gucke ich über eine große Wiese und da hinten ist dann der richtige Wald. Aber diese großen Graslandschaften, das sind, ja, da sind ein paar Blumen drin, aber eigentlich sind es auch Monokulturen. Die werden gedüngt, ne, die werden ganz häufig gemäht. Das ist auch nicht so attraktiv hier, dieser Gehölzstreifen hier mit, da kommen wir mal auf die ganzen anderen Sachen hier drin, da sind Brombeeren, da sind Himbeeren, da sind aufkommende Bäume, da sind Sträucher. Das ist Abwechslung. Und das lieben diese Pflanzenfresser auch. Und deswegen stürzen sie sich eigentlich hier drauf. Es sei denn, die Brombeere oder die Wildrosen halten die auf. Und das tun die hier sehr schön. Das sieht man. Also das sind Hotspots. Das sind wie Buffets. Aus dem eintönigen Grasmeer kommt man dann in die Vielfalt hier. Und da haben es Bäume besonders schwer. Die Vielfalt ist ja nur deswegen da, weil da nicht gemäht wird. Und Bäume sind ja bekanntlich mehrjährige Lebewesen. Also die sind darauf angewiesen, dass da nicht gemäht wird. Aber wo nicht gemäht wird, haben wir gleichzeitig die Vielfalt und deswegen besonders viele große Pflanzenfresser, die sich auf diesen wenigen Flecken hier besonders gerne tummeln. Also ganz, ganz schwierig für Bäume. Aber zum Glück gibt es eben Pflanzen, die denen dabei helfen. Wie die Brombeere und die Wildrose. Ne, die bilden so eine Art natürlichen Zaun. Und da drin wachsen hier, das ist echt eine Freude, wenn man das sieht, wachsen die ersten Bäume. Also der Streifen, den ich hier habe, der ist, ich gucke mal drüber, so, na, wir sagen so 40 Meter lang, 2 Meter breit. Da bildet sich gerade ein Feldgehölz, ein ungewolltes, wie gesagt. Und da drin sehe ich zum Beispiel 1, 2, 3, 4, hier vorne zumindest bei mir, 4 Vogelbeeren rausgucken, die schon etliche Jahre alt sind und jetzt durchstarten. Schöne Bäume, die hier wachsen. Und das ist, wenn das geht, ne, auf solchen Stellen, dann weiß man, der Wald könnte überall zurückkommen. Weil das hier ist ja nochmal, das ist ja der Hotspot, da stürzen sich alle drauf hier. Ne? Und wenn es draußen in den Wäldern heißt, hier wird alles weggefressen, hier kommt gar kein Wald mehr, da muss man sagen, guckt euch mal solche Stellen an, wo noch mehr Wild sich tummelt und versucht, alles wegzufressen. Selbst da kommen Bäume zurück. Im Hintergrund tirilliert übrigens eine Feldlerche. Gibt es hier bei uns noch ziemlich viel, zum Glück. Aber es sind Kulturfolger. Und die Feldlerche demonstriert das immer sehr schön. Die kommt nämlich eigentlich aus Steppengebieten. Oder vielleicht savannenartigen Gebieten. Also auf jeden Fall, wo kein dichter Wald ist. Die singt nämlich, ohne sich zu setzen. Also unsere Singvögel, die suchen sich eine hohe Warte aus, einen hohen Baum oder irgendwas, setzen sich drauf und flöten los, ne, um ihr Territorium zum Beispiel zu markieren oder einen Partner anzulocken. Und die Feldlerchen, die stehen oben in der Luft, flattern, flatter, flatter, flatter. Das ist ja irre anstrengend und schreien dann da oben. Also man muss wirklich sagen, schreien. Das machen die nämlich auch, wenn es windig ist und wirklich tosender Wind und dann, neulich war mal so ein richtiger Sturm. Gibt es ja auch im Sommerhalbjahr. Und dann stehen die da trotzdem in der Luft und rudern gegen den Sturm an und schreien sich die Kehle aus dem Leib, um ihr Revier zu verteidigen. Und man würde denen am liebsten sagen, Mensch, Leute, setzt euch doch. Hier bei uns, in unserer Gegend, gibt es Bäume. Da kann man auch etwas bequemer singen. Nö, haben die nicht drauf. Zeigen immer sehr schön, wo sie eigentlich herkommen. Aber wir haben hier eine künstliche Steppe geschaffen, da passt das schon. So, was haben wir hier noch? Hier kommt was raus, was gefürchtet ist. Das ist der Schwarzdorn. Der Schwarzdorn hat richtige, lange Dornen, die durch Autoreifen, durch Gummistiefel stechen. Also wenn der Schwarzdorn mal Fuß gefasst hat, das ist fast wie ein Schutzgebiet. Also da muss man schon mit schwerem Gerät dran, um den zu beseitigen. Das macht kaum jemand. Haben wir übrigens hier an etlichen Stellen um unsere Weide rum. Das ist echt ein toller Pionier für Felsgehölzer. Der macht das noch mal sicherer als Brombeere und Wildrose. Und davon abgesehen ist es selber ja schon ein Gehölz, was viele, viele Meter groß wird. Also kann ja locker 10 Meter hoch werden. Und macht schon sowas wie Wald und macht vor allem mehr Humus. Und ja, die Artenvielfalt, die legt dann so richtig los. Und der Schwarzdorn hat dann den Streifen zumindest ganz gut im Griff hier. Also ich schlendere jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Hinten stehen die Pferde und gucken mir hier zu. Aber Weißdorn haben wir auch hier. Ne? Also es gibt, hier wächst wirklich schon einiges. Jetzt kommen wir nochmal an einer Wildrose vorbei. Guck gerade, haben wir da noch immer so einen Bäumen. Hier kommt überall Ginster. Und dann endet dieses kleine Feldgehölz hier. Also ich mag das gerne. Das sind für mich alles so Hoffnungsträger. Diese Streifen. Also kann ich euch nur empfehlen. Ne? Geht mal an diesen Wegerändern lang. Oft sind diese Feldgehölze auch zugewachsene alte Wege. Die Wege, die gehören ja häufig den Gemeinden, die werden oft nicht mehr benutzt. Und die Bäuerinnen und Bauern mähen drumherum. Also oft mähen sie die Wege auch mit heutzutage, aber wenn das eben schon länger her ist und da hat sich keiner richtig drum gekümmert, dann wird das zu Feldgehölzen und eigentlich sind es Wege. Also es sind gar nicht unbedingt absichtsvoll angelegte Gehölze und für mich sind das immer so Reallabors, wo man sieht, was hat Wald eigentlich drauf? Wie kommt der von alleine zurück? Ich finde das immer cool. So ähnlich wie hier unser Gleisbert, das Kirschbäumchen aus dem Hamburger Hauptbahnhof. Ne? Das ist ja auch so ein Hoffnungsmacher, weil es einfach zeigt, dass selbst in Bahnhöfen Bäume kommen. Genauso Hoffnungsträger sind für mich eben diese Feldgehölze, weil sich da alle Tiere drauf stürzen und trotzdem Bäume kommen. Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel, also nochmal so eine Situation, Brombeere, Ginster, wir sind immer noch an der Pferdeweide lang hier bei uns. Und da kommt eine wirklich schon etliche Jahre alte Eiche. Super. Eiche gilt als sehr gefährdet in Bezug auf Wildverbiss. Und diese Eiche schafft das hier unter solchen Umständen zu wachsen. Übrigens, ach, guck mal hier, ein Stückchen weiter, also wie viel sind das? 5 Meter weiter, wächst eine Kirsche. Eine Kirsche, das ist ja noch schlimmer. Also in Bezug auf Wildverbiss. Noch viel gefährdeter dürfte eigentlich gar nicht klappen. Und das ist der Kirsche aber egal, es klappt. Und die wächst dann munter vor sich hin. Und ja, ich bin, wie alt ist die? Ich würde mal sagen, so 4 Jahre und boah, so 2,30 Meter groß schon. Cool. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter durch die Graslandschaft hier. Da hat irgendein netter Mitbewohner auf dem landwirtschaftlichen Weg so einen Fußweg reingemäht mit so einem Rasentraktor. Also sonst ist das Gras, das ist ja hier schon, boah, 60, 70 Zentimeter hoch. Und es hat vorhin geregnet. Wäre ich jetzt also schon klatschnass und wahrscheinlich voller Zecken, wenn ich hier so durchlatsche. Und so kann ich schön diesen kleinen Weg laufen. Das ist mal nebenbei. Die meisten Feldflure haben ganz, ganz viele Wege, die man nicht mehr sieht. Die werden halt mitgemäht und da sieht das aus wie eine große Wiese. Aber es sind häufig ausgesteinte Wege, die auch benutzt werden dürfen. Zum Beispiel auch zum Spazierengehen. Also lohnt sich mal ein Blick auf Karten, auch Katasterkarten, und dann wisst ihr, wo ihr überall langlaufen dürft. Also, dass die Leute das mitmähen, die Bäuerinnen und Bauern, ist ja völlig okay, ne? Kann man ja machen, kein Problem. Aber umgekehrt sind die nicht gesperrt, bloß weil da das Gras ein bisschen höher ist. Die könnt ihr ganz normal benutzen, wenn ihr mögt. Na, und das hier ist so ein Weg und es hat, wie gesagt, jetzt hier ein netter Mitmensch ein bisschen gemäht. Ich vermute mal, es ist sogar unser Nachbar, der es hier gemacht hat, weil er hier auch gern spazieren geht. Und da kann ich jetzt langlaufen, ohne dass meine Hose klatschnass wird. Ich habe übrigens bei solchen Begängen jetzt auch in der warmen Jahreszeit fast immer Gummistiefel an. Das sind so Kautschukstiefel, in denen man gut laufen kann, auch mal so kleinere Strecken wandern. Da kann man auch mal durch einen Bach oder durch Sumpf oder sonst irgendwas laufen, ohne dass man riesen Umwege einlegen muss. Und das finde ich immer ganz angenehm. Aber ist Geschmackssache. So, wir müssen noch ein bisschen hier durch die Landschaft durch. Vielleicht nochmal ein kleiner Schlenker zu den Wiesen. Das ist schön, wenn da ein paar Blumen blühen. Aber mit Artenvielfalt hat das halt dieses Grünland leider nicht allzu viel zu tun. Ne? Weil wenn gemäht wird, ist halt ein Großteil der Insekten weg. Und häufig wird ja mehrmals gemäht. Also das sind eher Insektenfallen als Insektenparadiese. Deswegen auch diese Blühstreifen an den Äckern, das nützt alles nicht viel. Also man müsste Biotope haben, die mal jahrelang nicht beackert werden, wo sich die Tiere ein bisschen ausbreiten können. Es gibt Insekten, die brauchen wirklich auch bis in den Herbst rein, oder sogar über den Winter, die Kräuter, die dann auch vertrocknet noch als Überwinterungsquartier dienen. Und deswegen, also Wiesen, die dann im Sommer, im Juli gemäht werden, das gilt ja schon als Öko-Grünlandpflege, das bringt auch nicht allzu viel, muss man halt sagen, wie es ist. Ne, es ist ein netter Versuch und es ist besser, als wenn die schon im Mai gemäht werden, aber für die Tiere hier draußen, gerade die ganz kleinen, die Insekten, ist es einfach schön, wenn die auch mal ein Fleckchen haben, wo nicht gemäht wird. Das sowas haben wir jetzt hier gerade wieder, links und rechts vom Weg, na, sind wieder diese Feldgehölze, die von selber entstanden sind, weil, ich laufe jetzt gerade hier über ein Stückchen Teerweg, bevor wir dann nachher in den Wald reinkommen, und bis zum Zaun sind es so 4 Meter und das ist quasi Niemandsland. Das wird ab und zu mal gemulcht, das ist ja eigentlich auch brutal, ne? Diese Anbaugeräte für die Traktoren, wo diese Schlägel, so Metallketten drin sind, die dann so rotieren und alles kleinfräsen. Aber das schafft man halt nicht alles. Ne? Das sind hier auch wieder Schwarzdorngebüsche. Also ich liebe Schwarzdorn, weil er halt echt ein kleiner oder auch großer Naturschützer ist. Und dann kommen jetzt hier auch wirklich schon größere Bäume. Also hier haben wir Eichen, die sind schon fast 10 Meter hoch. richtig groß. Ja, also das sind Feldgehölze, die sich entwickeln, weil halt Lücken entstehen. So quasi Niemandsland, freie Gebiete in der Nutzung. Und das kostet einfach auch viel zu viel Geld, sich darum zu kümmern. Und dann sieht man, wie der Wald, der alte Schlawiner, sich das einfach wieder zurückholt. Und es sind halt immer wieder Bäume dabei, wo man jetzt vom Waldbesitz draußen hört, das geht nicht ohne Jagd. Also ich laufe gerade wieder an einer Reihe von Kirschen vorbei, Vogelkirschen. Die gelten wirklich als extrem gefährdet in Bezug auf zu hohe Wilddichten. Und die sind halt hier besonders hoch, weil hier halt so selten gemäht wird. Das ist übrigens auch ein Grund, warum entlang von Straßen nachts besonders viel Rehe und auch Hirsche stehen, weil das Gras da besonders saftig ist. Da fließt das Wasser ab nach dem Regen. Das heißt, diese Randstreifen sind immer schön feucht. Das Gras wird nicht abtransportiert. Wenn es gemäht wird, es wird ja nur gemulcht. Das heißt, es bleibt liegen. Da bildet sich auch ein bisschen Humus. Das ist besonders saftiges Gras, besonders vielfältig in Bezug auf Kräuter. Da stehen die gerne. Oder eben auch entlang von solchen Feldwegen, auf denen ich jetzt hier langlaufe. So, jetzt kommt noch Haselnuss dazu. Man auch sagt, ist das ein Strauch? Ist das ein Baum? Ne, also nacheiszeitliche Haselwälder. Da spricht man bei der Hasel von einem Baum. Heutzutage bezeichnet man sie als Strauch. Aber das ist ja alles nicht so genau definiert, was da genau was ist. Hier hat man auch hinten schon einen Bachrauschen. Wir nähern uns jetzt einer Fichtenplantage. Gucken wir mal, was die zu bieten hat. Hier wird es jetzt auch direkt deutlich kühler, wenn wir in den Waldbereich kommen. Das ist Wahnsinn. Also spürt man auf der Haut. Es ist, also gefühlt fällt die Temperatur hier mal locker um 6, 7 Grad. Vielleicht sogar mehr. Jetzt auf den paar Metern. Und wir haben ja, es ist ja abends. Ne? Also insgesamt kühlt es ja sowieso schon ab. Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Waldweg, in dem ich mit euch reinmarschiere. Ja, es geht berghoch. Ihr hört das vielleicht am Keuchen. So, und jetzt verändert sich natürlich schon alles ein bisschen. Es ist also eine ehemalige Fichtenplantage, die durch Sturm, durch Brockenkäfer immer wieder aufgerissen wird. Und was kommt nach? Es ist immer wieder, ja, dasselbe kann man eigentlich sagen. Es heißt ja immer, nach Fichte kommt nur Fichte. Habe ich gerade wieder gelesen. Wo war denn das? Ich glaube sogar bei irgendeiner Seite von einem Regierungsinstitut. Ich weiß nicht mehr, was es war. War es Thünen-Institut? Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und da stand halt wieder, der Wald muss umgebaut werden, weil nach Fichte kommt ja nur Fichte. Es ist eigentlich wurscht, wo ich unterwegs bin. Es ist überall ein sehr ähnliches Bild. Wenn man keinen Kahlschlag macht, das ist halt die Grundvoraussetzung, dann, also dass so ein bisschen Halbschatten bleibt und es werden ja nicht alle Bäume vom Borkenkäfer befallen oder vom Sturm gerissen. Es bleiben immer wieder Teile stehen und so weiter. Und so was Typisches haben wir hier, es ist schon ein riesiges Loch im Kronendach. Es hat bestimmt einen Durchmesser von 60, 70 Meter, also schon eine ziemliche Fläche. Aber es stehen halt auch noch Bäume und es kommt eine irre Vielfalt an Laubbäumen nach. Ich gucke mal, ob ich hier überhaupt einen Nadelbaum sehe, also einen jungen Nadelbaum. Alten natürlich, aber nee, es ist alles voller Laubbäume, ist unfassbar. Und wirklich ganz viele verschiedene, Hainbuche, Buche, Eiche, Kirsche. Ich muss mal gleich weiter durchgehen, was wir hier noch alles so finden. Ja, und vor mir auf dem Weg sehe ich frisch abgebissen Kräuter, frisch abgebissen von Rehen. Also hier laufen Rehe. Ja, aber die Laubbäume kommen trotzdem zurück. Wirklich unfassbar. Richtig schön. Ja, ach ja, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Die Fichtenspitzen, das kennt ihr vielleicht, gerade jetzt, wenn die frische ausgetrieben sind, die schmecken wirklich richtig schön zitronig. Wollen wir gleich eine probieren da vorne. Machen wir hier eine abpflücken. Also solange die noch so ja, einfach heller grün sind als der Rest von den Fichtennadeln, solange schmecken die noch einigermaßen. Können wir reinweisen. Oh, sauer. Aber richtig schön sauer. Erfrischend sauer. Kann man übrigens auch sehr, sehr schön so eine Art Zitronentee draus machen. Also ich mag das total gern. Schmeckt auch nicht so harzig. Interessanterweise. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen querfeld ein. Hier haben wir nämlich die Zitterpappel. Die mag ich ja total gerne. Zitterpappe ist, da habe ich jetzt neulich mal ein wissenschaftliches Papier gelesen, Zitterpappe ist in den Wäldern Europas unterrepräsentiert, gerade Mittel- und Westeuropas. Ist früher viel, viel häufiger vorgekommen, gilt aber halt nicht als Wirtschaftsbaumart. Ja, und da sieht man unsere Wälder, obwohl, ihr wisst es ja schon, das Bundesverfassungsgericht schon zweimal darauf hingewiesen hat, dass im öffentlichen Wald, also über der Hälfte des Waldes in Deutschland, die Holzerzeugung nicht im Vordergrund stehen darf, sondern Schutz und Erholung vorgehen muss. Dann müsste die Zitterpappel ja, ne, so wie das die Natur vorsieht, auch in größeren Mengen beteiligt sein. Trotzdem ist sie das nicht. Weil die halt, ja, also bei uns hieß das früher im Studium verdämmende Weichlaubhölzer, also die halten die wirtschaftlich interessanten Baumarten zurück, weil sie einfach unverschämterweise Platz einnehmen im Wald. Das macht die Zitterpappe, die ich hier vor mir habe, auch. Also hier steht eine ganze Reihe, ist wirklich eine, ja, ist ganz, ganz viele Zitterpappeln. Wobei, bei der Zitterpappe weiß man das ja nicht. Vielleicht ist es auch nur eine. Die breiten ihre Wurzeln ja irre weit aus, treiben überall neue Wurzelschösslinge. Das ist ja sozusagen deren Trick. Und bilden dann richtige Verhaue. Da kommen die Wildtiere nicht mehr durch. Also hier an der Zitterpappel ist schon rumgefressen. Wo ich jetzt davor stehe, da waren sicher Rehe oder Hirsche dran. Das erkennt man übrigens, wenn da abgebissen wird. An der Bissstelle, da bleibt so ein Rindenfähnchen zurück. So 1-2 Zentimeter, je nachdem, so ein Rindenfähnchen. Warum? Die beißen da rein in den Trieb, aber die haben, Rehe und Hirsche haben nur im Unterkiefer Zähne, Schneidezähne. Also Backenzähne haben sie auch oben und unten, aber Schneidezähne haben sie nur im Unterkiefer. Und dann schneiden die rein. Oben ist nur so eine Gaumenplatte, die kann so ein bisschen festhalten. Also auf der einen Seite schneiden sie und rupfen dann ab und dann bleibt auf der anderen Seite von dem Trieb halt so ein Rindenfähnchen stehen. Also da weiß man ganz genau, okay, das war kein Hase. Das ist jetzt auch viel zu hoch, das ist hier 70 cm hoch abgebissen. Aber Hasen haben oben und unten Schneidezähne. Die können richtig abscheren. Na, wie so abgeschnitten sieht das dann aus. Aber bei Rehen und Hirschen bleibt dann so ein Fähnchen stehen. Und das haben wir hier. Also hier sind Rehe und Hirsche ordentlich am Fressen. Aber ich sehe zum Beispiel hier eine Zitterpappel, die ist schon 5 Meter hoch und anders 2 Meter hoch. Also die haben es geschafft. Daneben eine Eiche gilt ja auch als verbissgefährdet. Eine Vogelbeere gilt auch als verbissgefährdet. Und so weiter. Das kommt hier alles hoch. Das ist wirklich unfassbar. Richtig, richtig schön. Also der Wald repariert sich hier von ganz alleine. Also hier ist nichts gepflanzt. Toll. Es macht einfach Spaß, so eine Fichtenplantage, die sich gerade wandelt, in einen natürlichen Wald. Das funktioniert. Und ihr erinnert euch, der oberste Forstwissenschaftler der Republik, Professor Bauhus, sagt, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Auf gut Deutsch, der Wald kann es selber gar nicht sich anpassen. Und die Bäume hier kichern alle und sagen, eh doch, wir können das. Guck mal, ich hier und überall schallt es von den ganzen Arten hier. Doch, wir können das, guck mal. Jo, da muss man nur hingucken und sagen, stimmt, die haben es drauf. Und das macht Spaß. Also kann ich euch nur ermuntern, schaut euch mal überall um, wo der Wald demonstriert, dass er es drauf hat. Er hat es drauf. Und da habe ich so ein bisschen meinen Blick geändert. Also wir erleben ja auch große Kahlschläge in Deutschland. Und das nervt mich und das tut mir auch weh. Und deswegen ist es gut, wenn man auch mal die positiven Sachen sieht, was Natur alles kann. Die wartet einfach nur drauf, dass wir es einsehen, dass es doch noch klappt. Hier liegt noch ein bisschen vergessenes Brennholz. Das ist ja Moos überwuchert, zerfällt so langsam, wird von Pilzen gefressen. Cool, denen ist es ja egal, wie das Totholz hier auf den Boden gekommen ist und warum das hier liegt. Für die sind das einfach tote Stämme, die sie in Besitz nehmen können. Bevor wir nochmal zum Totholz kommen, ich muss hier gerade mal den schwarzen Schnegel beschreiben. Das ist eine Schneckenart, die gerne in halbwegs intakten Wäldern vorkommt. Ist so groß wie die rote Wegschnecke, die kennt ihr vielleicht. Also ja, wie lang soll ich die beschreiben? So ein bisschen mehr als fingerlang kann sie werden. Die hat hinten so einen gekielten Rücken, also der läuft so dachförmig zu, so im hinteren Bereich, hat dann je nach Art, also beim schwarzen Schnegel zum Beispiel einen weißen Strich obendrauf, so einen dünnen, und unten am Bauch auch einen hellen Strich. Also wenn ihr die umdreht, die Schnecke, ja, das ist schleimig und kriegt man nicht gut weg von den Fingern, mache ich aber gerne. Schnecken mal umdrehen, mal gucken, was ist es. Ja, und der schnegelt hier so vor sich hin, der schwarze Schnegel, über den ich hier gerade gestolpert bin. Trifft man also in Wäldern mit Totholz und ein bisschen Laubbäumen und schön feucht, da trifft man den gerne an. Also bei uns hier gibt es den noch recht häufig. So, jetzt sind wir hier nochmal am Totholz. Ich gucke mal, könnt ihr immer ein bisschen beurteilen, wie lange das schon liegt, wenn er mit dem Finger reindrückt. Jo, das ist hier außen schon zersetzt. Das sind hier in dem Fall aber Eichen. Da ist das Splintholz, also das lebende Holz, das verrottet hier sehr besonders schnell. Das ist das helle Holz bei Eichen. Und das dunkle, das Kernholz, da hat die Eiche, als sie noch lebte, Abwehrstoffe eingelagert gegen Pilze, damit sie, wenn sie mal verwundet wird zum Beispiel, nicht so schnell fault. Das sind ja ihre Knochen, und wenn die faulen, bricht man halt als Baum zusammen. Das will die Eiche nicht. Und schützt das innere, stillgelegte Holz, indem sie also Abwehrstoffe einlagert. Und deswegen verrottet Eichenholz auch so langsam. Das dauert für die Pilze viel, viel länger, das zu knacken. Ne, weil das halt so ein bisschen vergiftet ist. Oh, hier ist eine kleine Kirsche. Da wäre ich beinahe drauf getreten, das mache ich aber nicht. Das ist wirklich, wenn man sich den Boden hier anguckt, alles voller Bäume. Toll. Das liebe ich. Hier an den Fichten, an denen ich hier stehe, da sind übrigens so komische Kratzspuren. Die habe ich damals selber anlegen lassen. Jo, als guter Plantagenförster, als der ich hier angefangen habe, habe ich die Bäume schützen lassen gegen Hirschfraß. Hirsche sind ja Steppentiere. Also seht, ich komme heute wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, aber das sind ja die typischen Waldspaziergänge. Hirsche sind Steppentiere. Die würden am liebsten draußen jetzt im Grasland fressen, was die Bauern da immer so schön mähen. Und das können sie aber nicht. Ne? Oder sie könnten es schon, aber sie haben natürlich Angst vor Jägerinnen und Jägern, die möglicherweise auf den Hochsitzen lauern. Deswegen stehen die jetzt im Wald. Und im Wald gibt es nicht so viel zu fressen. Ja, in einer typischen Fichtenplantage, das, wie das hier früher war, da war die ja dunkel, da war die öde, da war der Boden braun, weil da nichts gewachsen ist. Mit diesen sauren Nadeln, das ist ja alles übersäuert, das schmeckt auch dem Bodenleben nicht. Also in dieser öden, tristen Fichtenplantage stehen die Hirsche dann rum und denken, verdammte Hacke, ich habe Hunger. Die müssen eigentlich rund um die Uhr mal was fressen. Zwischendurch schlafen sie auch mal ein bisschen oder dösen, aber die haben da keine Pause, die sind ja nicht nachtaktiv. So, und draußen im schönsten Sonnenschein lockt das Gras. Und ihr wisst ja selber, wenn man Essen vor sich hat und ist hungrig, das ist keine gute Idee, das auszuhalten bis zur nächsten Mahlzeit. Dann wird man umso hungriger. Und in ihrer Not fangen die dann an, Rinde von den Bäumen richtig runter zu schälen. Das nennt man auch Schälen, weil es im Sommer, Sommerhalbjahr, so wie jetzt, ist da richtig viel Saft, also Flüssigkeit in der Rinde, und die trennt sich dann, die haftet eben nicht so gut am Holz, ne, weil die so richtig nass ist, lässt sie sich super leicht abziehen, wenn man da mal einen Pack anhat. Und das haben die Hirsche, die haben ja im Unterkiefer Zähne, und dann packen die da rein und reißen so ganze Bahnen ab von der Rinde. Das schmeckt denen nicht besonders gut. Ne? Aber wenn sie sonstiges zu fressen haben, der Pansen muss voll werden, damit das Magenknurren aufhört, dann fressen sie es halt ab. Und für die Fichte ist das natürlich schlecht. Fichte fault ganz, ganz leicht im Gegensatz zur Eiche, wenn sie beschädigt wird. Da kommen sofort Pilze rein und versuchen, den Baum aufzufressen. Und die schaffen das auch, dass die Fichte innen fault. Für den Baum ist das Mist. Für die Leute, die da Holz ernten wollen, auch, weil das Holz ist dann nicht mehr viel wert. Diese Fäule, die marschiert dann auch, ne? Diese Pilzfäule, die marschiert dann auch mehrere Meter den Baum hoch. Und das untere Stammstück ist immer das wertvollste, und das ist dann nichts mehr wert. Und das will man nicht. Also versucht man den Hirschen den Appetit zu verderben. Und das sind diese komischen Riefen hier an den Bäumen. Die sind typischerweise so 2 Meter hoch, also von unten bis in Höhe von 2 Metern. Da sägt man erstmal alle Äste soweit stammglatt ab. Und dann wird das eingeritzt mit so einem Plättchen und einem Griff. Und dieses Plättchen sieht aus wie so ein Stückchen aus einer Säge. Und damit drückt man vorsichtig auf die Rinde und ritzt die ein. Und die wird dann mit der Zeit sehr rau. Und in raue, harte Rinde, die wird auch noch hart, beißen die Hirsche nicht gerne rein. Das tut denen vielleicht auch an den Zähnen weh, keine Ahnung. Aber die gehen dann nicht mehr so dran. Die Krux bei dieser Arbeit ist, wenn man das, das wurde früher am Akkord gemacht, na, da, Akkord heißt schnell, schnell, schnell. Ja, jeder Baum zählt. Es gab dann pro Baum, keine Ahnung, so viel Euro oder Mark war das ja damals noch. Und wenn man das schnell macht und drückt zu fest drauf, dann drückt man bis aufs Holz durch. Und dann passiert genau dasselbe, als wenn die Hirsche schellen. Dann fängt der Baum an zu faulen. Und das ist halt bei vielen Bäumen passiert. Also so eine Arbeit immer kurz zu machen, war eigentlich totaler Blödsinn. Es ist sowieso nicht besonders, naja, schlau, sowas überhaupt zu machen. Aber so war das halt damals. Das hilft schon auch ein bisschen gegen diesen Verbiss. Aber das kostet pro Baum zig Euro. Und wenn man das dann über die Laufzeit viele Jahrzehnte hochrechnet mit Zinsen und so weiter, dann kommt da eh keine vernünftige Rendite mehr raus. Also es war, naja, aber so hat man es halt damals gemacht. Also wenn ihr mal so, ja, die sind so im Abstand von 2-3 Millimetern, so regelmäßige Riefen auf bis auf 2 Meter Höhe seht, das kann dann so eine Schellschutzmaßnahme gewesen sein, eine alte. Es mag immer noch Forstbetriebe geben, die sowas machen, aber das ist heute, glaube ich, nicht mehr State of the Art. Ja, so sehe ich hier Spuren der Vergangenheit, werde hier mit meinem eigenen Quatsch konfrontiert. So ist das halt. Forstwirtschaft ist halt ein langwieriges Geschäft, langlebiges Geschäft. Und ich habe ja im Laufe der Jahre auch dazugelernt, ne, dass ich sowas nicht mache. Also ich habe, als ich hier angefangen habe, sowieso sofort aufgehört, dass hier Fichten gepflanzt werden. Das war schon 1992 so, dass wir gesagt haben, auf gar keinen Fall mehr, wegen Klimawandel, es wird sich alles ändern, das wusste man ja schon länger, weg von der Fichte hin zu natürlichen Laubwäldern, das war damals schon das Ziel, aber wir haben halt damals gedacht, okay, man kann das schön langsam überführen und der Klimawandel, das ist, der entwickelt sich ganz langsam in diese Richtung und wir haben vielleicht noch, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre Zeit, diese Waldbestände zu überführen. Also nicht umzubauen. Also Wald kann man nicht umbauen, aber zu überführen. Also dass der sich entwickelt in Richtung natürliche Laubwälder. Ne, dann schön im Schatten der Altbäume. Dass das dann jetzt doch schlagartig so schnell geht, das hat man damals noch nicht vorhergesehen. Also dass es so kommt schon, aber nicht in diesem abrupten Wechsel, wie wir das seit 2018 sehen. Aber spielt ja auch gar keine Rolle. Vorbereitet ist vorbereitet. Ne? Also, dass hier so viele Laubbäume stehen, teilweise, ich gucke mal gerade hinten die Buchen zum Beispiel, die sind schon 15 Meter mindestens hoch. Gibt es hier auch schon. Das ist kein Zufall. Also damals galt die eiserne Regel, jeder Nadelbaum fällt, wenn ein Laubbaum in der Nähe steht und droht unter der Fichte zu verkümmern, weil wir Laubwald wollen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das kann auch eine wertvolle Fichte sein, die zugunsten einer Weide oder einer Zitterpappel fällt. Auch wenn die Zitterpappel eben wirtschaftlich nicht so viel wert ist. Oder auch gar nichts unter Umständen. Ne? Das war auch damals schon hier wurscht und das sieht man jetzt. Also sowas freut mich. Ich bin hier ja gar nicht mehr zuständig. Ne? Also ich bin ja mittlerweile in der Waldakademie zur Hälfte meiner Arbeitszeit tätig und die andere Hälfte ist für Vorträge, es ist Umweltschutz, es ist natürlich auch Bücher schreiben und lauter so Sachen. Aber wir kommen gleich nochmal zur Zitterpappel. Da gibt es nämlich auch noch was Schönes zu berichten, weil wir gucken erstmal, dass wir zu einer hingehen. Da vorne stehen nämlich noch welche. Ich komme übrigens an einem Zaun vorbei. Alte Unsitte auf dem Land. Wenn man einen Zaun ziehen will und da stehen Bäume, dann nagelt man doch den Zaun an die Bäume und spart sich die Zaunpfähle. Das ist erstens für die Bäume nicht schön, möglicherweise sogar schmerzhaft. Na, da gibt es ja entsprechende Forschung dazu, dass Pflanzen das möglicherweise auch so schmerzhaft fühlen. Und zum Zweiten wächst der Zaun natürlich ein. Und den kriegt man dann nie wieder raus. Es sei denn, man fällt die Bäume. Naja, also wenn ich sowas sehe, dann denke ich jedes Mal, Leute, was habt ihr für Naturverständnis? Das ist genauso wie Schilder an Bäumen nageln. Mag ich auch überhaupt nicht. Naja. So, jetzt kommen wir wieder an den Waldrand. Hier hat man die Zitterpappeln halt immer toleriert. Ja, ist halt ein Waldrand. Ist das okay? Also wir haben, also zu meiner aktiven Zeit hier, die Zitterpappeln halt sowieso immer stehen lassen. Und jetzt kommen wir mal zu der Frage, warum zittert die Zitterpappel eigentlich? Das weiß man nicht. Also manche Leute sagen, ja, das ist wegen der Photosynthese. Wenn die zittert, kann die von oben und unten Photosynthese machen. Wo ich immer denke, okay, aber wenn die die Unterseite nach oben klappt, ne, in dem Windstoß, dann ist ja die Oberseite unten und kann auch keine Photosynthese machen. Also es kann immer nur eine Seite nach oben zeigen und dann ist es ja wurscht, ob man still bleibt und zeigt immer nur die eine Seite oder ob man es umdreht und die Unterseite ist in der Sonne. Also man hat deswegen ja nicht mehr Fläche. Also das hat mich noch nie so richtig überzeugt. Eine andere Lesart ist, es kann der Schädlingsabwehr dienen. Und eine dritte ist, die finde ich ziemlich logisch, es ist die Trocknung. Bäume mögen keine nassen Blätter, weil nasse Blätter können veralgen. Also wisst ihr, ne, wenn irgendwo Wasser steht, länger steht, das kann im Garten irgendwas sein, das kann man selbst im Auto sein. Ne, wenn ihr Autos häufig draußen parkt oder immer sogar und da bleibt ständig irgendwo Wasser stehen, habt ihr irgendwann auch so eine leichte Veralgung so in den Gummifalzen und so. Ne, da bilden sich ja sofort kleine Algenparadiese und für Bäume ist das ganz schlecht. Wenn Blätter veralgen oder verpilzen, dann werden die quasi blind für Photosynthese. Ne, das ist ja blockiert dann quasi durch eine Schicht obendrauf. Das wollen Bäume nicht und gucken, dass sie möglichst schnell wieder trocken werden. Und bei Zitterpappeln ist der Stiel nicht im Querschnitt nicht rund, sondern hochkant. Und dadurch nicht so stabil und kippt immer leicht nach links und rechts und schüttelt dadurch die Wassertropfen schneller ab. Vielleicht habt ihr auch schon mal euch gefragt, warum Blätter so eine interessante Randform haben. Nur ist ja je nach Baumart unterschiedlich gesägt, gezähnt, gebuchtet, wie das alles heißt. Auf jeden Fall nicht glatt. Na doch, es gibt Baumarten, da ist es glatt, bei der Buche zum Beispiel. Aber bei vielen Baumarten nicht. Und auch da ist eine Theorie, dass das zu Luftwirbeln führt und die wiederum dafür sorgen, dass die Blätter schneller trocknen, auch in einem leichten Wind. Ja, also es geht wirklich darum, schnell wieder trocken zu werden, so wie wir, wenn wir gebadet haben. Mikroverwirbelungen. Ich habe nämlich gerade auch schon Pilzhüte gesehen. Es gibt ja auch Pilze, die nicht erst im Herbst kommen. Bei Pilzen ist ja auch so, dass der Hut, ja, also bei Steinpilzen oder so oder anderen Pilzen auch, wahrscheinlich dazu dient, so Mikrowirbel zu erzeugen, weil wenn die Sporen aus der Pilzkappe fallen, aus den Lamellen oder aus den Röhren, dann fallen die ja nach unten, logischerweise mit der Schwerkraft. Aber da ist der Pilz ja schon. Der muss sich ja nicht selber auf die Füße fallen. Also sollen die eigentlich verdriften. Und wenn der Pilzhut, der ist ja obendrauf häufig so schön schleimig feucht, da verdunstet Wasser und dieses verdunstende Wasser erzeugt einen leichten Aufwind. Und wenn die Pilzsporen dann rausfallen unten aus dem Hut, werden die zur Seite in diesen Aufwind gezogen und verdriften. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Pilze Hüte bilden. Finde ich auch cool. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Boah, wie komme ich denn hier wieder raus? Jetzt muss ich doch durch das hohe Gras gehen, so Stichwort Zecken. Naja, hier läuft auch noch so ein schöner Wildpfad lang, sehe ich gerade. Das erkennt man im Gras auch gut. Gerade jetzt in der Abendsonne ganz besonders gut, wenn es so schräg angeleuchtet ist, dann sieht man überall so kleine Vertiefungen im Gras, manchmal auch so Linien. Und da weiß man, hier tapsen überall Wildtiere lang. Boah, jetzt muss ich aber echt mal gucken. Und da habe ich schon die erste Zecke. Menschenskinder, so ein Mist. Nee, mehrere. Ach Gott. Ja, es ist jetzt wirklich ganz ungünstig. Abends, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Feuchtigkeit, hohes Gras, viele Wildtiere, nicht gut. Ich glaube, ich gehe wieder zurück da vorne. Also ich hatte ja schon mal Borreliose, wir haben ja auch schon mal eine Borreliose-Folge gehabt. Wenn ihr mal ein bisschen zurückguckt, ich glaube so vor 2 Jahren war das, mit einem Arzt, der darauf spezialisiert ist. Und ich selber hatte, ich würde mal sagen, bestimmt 20 Jahre lang Borreliose. Hat bei mir nie zu Symptomen geführt und irgendwann dann eben doch mal in Form von wochenlangen Kopfschmerzen. Und das war dann wirklich sehr, sehr langwierige Antibiotika-Behandlung, den Mist wieder loszuwerden. Also das brauche ich jetzt nicht nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen gehe ich hier wieder zurück. Da ist immer die Empfehlung, helle Kleidung. Ich habe hier so eine uralt Bundeswehrhose, die habe ich mal in irgendeinem Shop gekauft, weil die halt super robust sind. So eine, die war mal olivgrün, hat aber jetzt eine sehr ganz, ganz hell olivgrüne Farbe vom 5 Millionen Mal waschen. Also ich habe die bestimmt schon 15 Jahre mindestens. Habe ich immer sehr, sehr gern an draußen, weil die hat ganz robust sind, auch in Bezug auf Dornen, Brombeergebüsche und sowas. Und da kann man die Zecken sehr schön drauf absammeln. Die sind ja gerade hier im Grasbereich, also die Zecken, die jetzt auf mich überwechseln wollen, die warten ja auf Rehe. Und das sprich, das ist so ungefähr in Kniehöhe. Also die sieht man, von daher kann man die ganz gut absammeln. Ja, dann werde ich jetzt also denselben Weg wieder zurückgehen, den schönen gemähten, weil da können keine Zecken dran sich abstreifen. Das ist ja nur 5 cm hoch, das Gras. Da laufe ich einfach drüber und hoffe dann, dass ich ohne Zecken nach Hause komme. Suche mich natürlich zu Hause nochmal sorgfältig ab, weil wie gesagt, Borreliose mag ich jetzt eigentlich nicht mehr haben. Bin auch, weil ich das wirklich ständig abchecke, wenn ich hier so durchgelaufen bin. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich den letzten Zeckenbiss? Vor einem Jahr oder so. Also vielleicht pro Jahr so 2, 3 maximal Zeckenbisse. Ist auch nochmal eine schöne Erinnerung, dass ich mich nochmal checken lassen wollte auf Borreliose. Ja, das kann man sicherheitshalber mal machen. Es gibt nicht allzu viel spezialisierte Arztpraxen, die das können. Ja, die können zwar Antikörper feststellen, aber das kann sein, dass ihr schon gar keine Borreliose mehr habt. Die müssen die Aktivität ermitteln können. Fragt mich aber nicht genau, wie das geht. Da im Zweifelsfall hört mal die alte Folge an. Da hat der Dr. Brenn, der Arzt, der spezialisiert ist, das mal ganz schön erklärt, wie das geht. So, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause. Suche mich gleich hier auf dem Teerweg nochmal nach Zecken ab. Wünsche euch noch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann sind wir wieder bei Wald aktuell unterwegs. Und da gibt es übrigens eine super gute Nachricht von der Quaker First Nation. Das ist die First Nation in British Columbia, die ich ein bisschen unterstütze in ihrem Kampf um die Rückgewinnung ihres Reservatwaldes, ihres Stammesgebietes. Und da gibt es gute Neuigkeiten. Da werde ich aber vorher nochmal mit dem Geschäftsführer sprechen, was ich euch da alles erzählen darf. Und das mache ich dann bei der nächsten Folge Wald aktuell. Also, dann bis nächste Woche. Wir hören uns dann hoffentlich. Tschüss!
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.